Und da habe ich natürlich einmal kurz geschluckt. Und da habe ich gesagt, okay, ich werde nachher noch mit dem Arzt darüber reden, ja. Und dann ist er, da müssen wir gucken, was wir daraus machen. Und erstaunlicherweise hatte ich keine Angst. Erstaunlicherweise hatte ich sofort die Zuversicht, boah, das geht gut aus.
Du gibst alles, im Privaten, im Beruflichen und vor allem für andere. Doch jetzt bist du an der Reihe. Kommt dir das bekannt vor? Dann herzlich willkommen im Erfolgsklartext-Podcast von und mit Frank Kühz. Ich interviewe jede Woche Menschen, die dir Impulse und Möglichkeiten geben können, dich auf deinen Weg zu begleiten, erfolgreich in deinem Bereich zu sein. Sei es beruflich, sei es privat, sei es gesundheitlich, völlig egal. Jeder einzelne Schritt, der Erfolg mit sich bringt, ist interessant und wichtig. Ich wünsche dir heute ganz, ganz viel Freude, maximale Inspiration bei der kommenden Episode. Stell dir vor, du hast eine Diagnose vor 3 Monaten oder vor 5 Monaten bekommen. Ein Monat später, beziehungsweise 2 Monate später, wurdest du operiert und sitzt jetzt 3 Monate später bei mir am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgsklartext. Und heute ist der Klaus Brill zu Gast. Klaus, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hattest vor rund einem halben Jahr eine sehr, sehr schwere Diagnose, nämlich Darmkrebs, und hattest die Operation jetzt vor einem Vierteljahr. Und siehst lebendiger aus, als man sich das vorstellen kann. Es ist sensationell und deshalb freue ich mich sehr, dass du da bist und heute mit mir unter anderem über dieses Thema sprichst, aber eben auch über andere Themen, die Erfolg für dich bedeuten. Doch bevor wir mit dem ganzen Bereich anfangen, lieber Klaus, sag uns doch bitte, was für dich Erfolg ist und was Erfolg für dich ganz konkret bedeutet.
Erfolg ist für mich, wenn ich die Dinge, die ich gerne in meinem Leben haben will, tatsächlich umsetzen kann. Oder es auch mal schief geht, ich aber trotzdem eine positive Resonanz daraus ziehe. Also Erfolg ist nicht immer nur hier Jubelpose und ich habe so viel gewonnen und ich habe so viel Geld gemacht, sondern Erfolg ist einfach auch dieses gute Gefühl, dieses Gefühl, etwas erledigt zu haben, etwas angegangen zu sein, auch manchmal nur, das mir persönlich ein gutes Gefühl gibt.
Dann weißt du jetzt, warum du hier Gast bist. Ja, Klaus, du hattest wirklich vor einem halben Jahr nicht mal, es war im Februar, also die Ausstrahlung jetzt ist ja im August, aber du hattest im Februar eine niederschmetternde Diagnose. Wie bist du damit umgegangen, als du diese bekommen hast, erhalten hast, und was hat das Ganze mit dir gemacht und ausgelöst?
Ja, wie bin ich damit umgegangen? Also zunächst mal vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Ich war voriges Jahr im August schon mal wegen einem Darmverschluss im Krankenhaus und dort wurde nichts gemacht. Also die haben mich dann so eine Woche auf Intensiv liegen lassen, bis ich wieder Stuhlgang hatte. Und als ich dann wieder Stuhlgang hatte, wurde gesagt, wir müssten mal und könnten mal und bababababab. Es ist aber nie was passiert. Und dann bin ich dann auch auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus raus. Und mittlerweile stand dann ein Umzug an. Wir sind aus dem Saarland weggezogen, Gabi und ich. Wir wohnen jetzt in Bad Homburg. Und hier habe ich mir dann einen neuen Hausarzt gesucht. Und die Hausärztin hat nach einer Blutuntersuchung, so einer Eingangsuntersuchung, die ich da gemacht habe, mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, Herr Bill, Sie müssen sofort ins Krankenhaus, Sie sind blutarm. Und dann habe ich hin und her überlegt und dann bin ich halt hier in Bad Homburg in die Klinik. Dort wurde dann am nächsten Tag auch gleich alles Mögliche untersucht, eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung gleichzeitig. Und nach der Darmspiegelung, ich war betäubt, wache ich auf und da sagte der, der die Darmspiegelung gemacht hat, Sie haben ein Karzinom im Dickdarm. Und da habe ich natürlich einmal kurz geschluckt. Und da habe ich gesagt, okay, ich werde nachher noch mit dem Arzt darüber reden, ja. Und dann ist er, da müssen wir gucken, was wir daraus machen. Und erstaunlicherweise hatte ich keine Angst. Erstaunlicherweise hatte ich sofort die Zuversicht, boah, das geht gut aus. Und ich hatte das Gefühl, direkt, es war am 27. Februar, am Geburtstag meiner Frau, dass ich noch vor meinem Geburtstag, der am 28. April ist, geheilt sein werde. Ich hatte sofort dieses Gefühl und das war wieder der Streifbar. Und Gabi kam mich besuchen im Krankenhaus danach, nachdem ich dann aus dieser Betäubung wieder aufgewacht war. Und dann habe ich ihr das gesagt. Und dann sagte auch Gabi sofort, das kriegen wir hin. Wir hatten also beide sofort die Zuversicht, das wird gut gehen. Und so 4 Wochen später hatte ich dann einen Termin mit dem Operateur, der Arzt, der mich operiert hat. Ich nenne hier gerne den Namen, weil er ein so fantastischer Mensch ist und so fantastische Arbeit geleistet hat, Dr. Höhr, der zu mir gesagt hat, als erstes, guten Tag, Herr Bill, ich operiere Sie, um Sie zu heilen.
Schön.
Und dann habe ich gesagt, warum gehe ich aus? Sagt er, ja, aber leider kann ich das bei der Diagnose nicht bei jedem Patienten sagen. Manchmal ist es wirklich nur eine lebensverlängernde Maßnahme oder ja, etwas, das wir tun, damit das alltägliche Leben ein bisschen verbessert wird. Aber bei Ihnen ist die Diagnose so, dass ich sage, ich operiere Sie, um Sie zu heilen. Und das hat er dann auch gemacht. Ich bin dann am 16. April, das war mittwochs vor Ostern, operiert worden und bin am Dienstag danach auf meinen beiden Beinen nach Hause gegangen. Geheilt. Die endgültige Diagnose stand noch aus. Es musste noch pathologisch einige Lymphknoten, er hatte Lymphknoten insgesamt um das Karzinom herum entfernt und um den Darm herum entfernt. Und die mussten noch untersucht werden. Und eine Woche später kam dann der Anruf, dass das Tumorboard, also diejenigen im Krankenhaus, die dann sagen, wie geht's denn, was empfehlen wir nach einer Darmkrebs- oder Krebsoperation an sich, gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, alles negativ, Sie sind geheilt. Und das war dann einfach normal. Das war genau das, was ich erwartet habe. Ich arbeite da natürlich auch mental sehr viel dafür. Ich habe täglich, und das mache ich auch heute noch, täglich meditiert, täglich Dinge getan, wo ich mir vorgestellt habe, wie ich ein gesundes, wie ich ein erfolgreiches, in dem Moment erfolgreich genesenes Leben führe. Ich laufe jeden Tag mindestens 11.000 Schritte, um dafür zu sorgen, dass dieser 66 Jahre alte Körper noch lange funktioniert. Weil ich muss ja 100 werden. Ich hatte an der goldenen Hochzeit meiner Eltern auf die eher Behauptung meiner Schwester, das schaffst du ja nicht mehr, ich war zu dem Zeitpunkt unverheiratet, gesagt, doch, ich gehe heiraten in dem Jahr, in dem ich 50 werde, und dann feiere ich mit 100 goldene Hochzeit. Und das erste habe ich gemacht, mit 50 geheiratet. Das zweite steht noch an. Ciao.
Ja, super, ich bin dabei.
Ja, sehr gerne.
Ja, super. Und was hat es dann mit dir gemacht? Also bist dann nach Hause gekommen und hast diese positive Geschichte da mitbekommen, dass du geheilt bist. Du hast gesagt, das war für dich normal, aber gab es noch eine andere Auslösung oder hast du wirklich nur gedacht, pff, ja, ist ja ganz normal, ich habe jetzt quasi einen Kaffee getrunken und das war's? Oder gab es da noch ein anderes Gefühl in dir?
Es gab schon ein riesengroßes Gefühl der Dankbarkeit, dass da diese Menschen, die es gemacht haben, die es möglich gemacht haben, so fantastische Arbeit gemacht haben. Weil allein diese OP ist ja schon lebensgefährlich. Jetzt unabhängig von der Diagnose, allein die OP ist ja, ich war 4 Stunden im OP, da hat also ein Stück vom Darm rausgenommen und hat an den Darm, der ist nicht elastisch. Wir stellen uns das immer vor, vielleicht wie ein Schlauch, da kann man dann ziehen und dann an dem Ende, nein. Der musste also quasi den ganzen Magen-Darm-Trakt an die Schnittstelle führen, von der einen Schnittstelle zu der anderen, damit er die zusammennähen kann und das koloskopisch. Das heißt also nicht aufgemacht und groß, sondern nur so mit zwei Stäben oder zwei Zangen, die er eingeführt hat. Und im dritten Loch war die Kamera, um zu gucken, was er da macht. Also das war schon eine fantastische Angelegenheit, ja.
Ja.
Und da war ich natürlich unheimlich dankbar dafür. Ich bin aber auch ein gottesfürchtiger Mensch. Ich bin praktizierender Christ. Ich gehe fast jeden Sonntag, wenn ich es schaffe, zur Heiligen Messe. Und auch da war ich tief im Gebet und war tief dankbar, dass das alles so funktioniert hat. Weil für mich funktioniert Erfolg nur mit Gottes Hilfe. Ich zum Beispiel, heute ist Freitag, wo wir das jetzt hier ja gemeinsam aufzeichnen. Da war ich heute Morgen in der Feuerarten-Meditation, da werden die sieben Chakren durchgemacht. Und da ist das Kronenchakra, das die Verbindung nach außen gibt ins Universum. Das ist für mich immer die Verbindung auch zum dreieinigen Gott. Ich danke jedes Mal, wenn ich diese Meditation mache, danke ich denen, die da waren, denen, die da sind und denen, die in Zukunft da sein werden, weil die vereinen sich alle. Weil im Universum läuft die Zeit nicht unbedingt linear ab, von meiner Vorstellung her, sondern das sind viele, viele, die ich noch gar nicht kenne, die sind da, die mich dabei unterstützen, das zu tun, was ich will. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Dankbarkeit ist ja auch eine meiner größten Werte.
Ja, sehr schön. Und es sind jetzt ja 3 Monate ungefähr vergangen seitdem, und du siehst total fit aus. Also das kann ich sagen, das ist sensationell. Wie ging es dann weiter nach der OP? Dann kam deine Dankbarkeit, dann kamen die nächsten Schritte, Reha wahrscheinlich oder sowas. Wie ging es dann für dich weiter mental und wie hat sich das dann die letzten Tage, wie haben sich die entwickelt?
Ja, Reha ist angedacht. Da habe ich 3 Jahre Zeit für. Das ist
Okay.
das Schöne bei dieser Erkrankung, dass man 3 Jahre lang Zeit hat, die Reha zu beantragen und dann wird sie auch genehmigt. Und das stand jetzt noch nicht an. Es standen jetzt beruflich Dinge an. Es war einige Dinge, die ich selber. Ich habe in der Zeit einen Kurs aufgelegt, um Ikigai zu lehren, weil ich Ikigai seit, wie ich weiß, seit Jahrzehnten lebe, obwohl ich es eigentlich erst seit 6, 7 Jahren kenne, also vom Namen her, aber ich lebe es, diese Form der Zielbildung, dieses Wohlfühlen, zu gucken, was lieben die Menschen, was können sie gut, wofür werden sie gebraucht, und das sind alles so Dinge, das habe ich mein Leben lang als Coach und Trainer gemacht, seit 1988 und davor auch schon in meinem Umfeld, und dieses Wissen, diese Dinge, die will ich gerne weitergeben, und da habe ich mehrere Kurse entwickelt, halte zurzeit dann auch immer so alle 2, 3 Wochen ein zweitägiges Webinar, wo ich am ersten Tag so ein bisschen erzähle, was ist es dann eigentlich, und dann Aufgaben aufgebe und in dem zweiten Webinar mit den Menschen dann reflektiere, ist es für sie, und dann, ob sie dann feststellen, sie wollen zu mir ins Coaching oder nicht.
Ja, interessant. Und
Das habe ich jetzt so entwickelt in dieser Zeit. Das ist darüber hinaus unterstütze ich natürlich meine Frau und die Ute bei den Dingen, die sie tun. Und hier beim Band, bei dem wir wohnen, der geht in eine ganz andere Richtung. Da geht es in Geldanlageformen. Da unterstütze ich ihn mit ja, den E-Mails-Funnels und alles Mögliche, was Technik anbelangt. Ich
Das
bin
machst
eigentlich rund um die Uhr am Arbeiten.
du. Sehr gut. Also auch das ist eine Form des Umgangs.
Ja, schön. Und dann habe ich
Absolut.
noch etwas gemacht, weil ich bin ja 59 geboren und für mich war Rentenbeginn ist 66 Jahre und 2 Monate. Seit 1.7. bin ich offiziell Rentner. Also ich
Okay.
beziehe Rente. Unabhängig davon, was ich sonst noch so tue. Da lehne ich mich mal gerne zurück und ist nicht allzu hoch, weil ich habe nicht viel gelebt. Ich war meiste Zeit selbstständig und habe meine Altersversorgung ein bisschen anders aufgebaut, aber diese Rente, die nehmen wir dann zu schönen Sachen. Also die Rente wurde überwiesen. 2 Tage später waren wir dann mal den ganzen Tag in die Sauna.
Okay.
Ich gebe uns mal einen Tag Sauna aus von meiner Rente. Auch das ist ja auch ein Erfolg, dieses Rentenalter zu erreichen,
Ja.
aber ohne die Hände in den Schoß zu legen und sich in den Schaukelstuhl zu setzen und zu sagen, ich bleibe da jetzt mal 10 Jahre sitzen und dann fange ich langsam an zu schrauben, sondern mein Leben geht ganz normal weiter. Das ist unabhängig von dem Rentenstatus. Vielleicht kann ich ja mit dem Rentnerausweis in das eine Museum, an das andere Museum oder sonst irgendwo ein bisschen vergünstigter rein. Also, das ist das Einzige, was mich daran interessiert.
Du Klaus, wir haben auch einige Rentner, die hier zuschauen.
Ja.
Was gibst du den Leuten denn mit, um jetzt fit zu bleiben und die nächsten Schritte zu gehen und zu sagen, ich will halt nicht die ganze Zeit auf der Couch sitzen und eigentlich bin ich doch noch total fit und will was machen?
Ja. Also genieß einfach das, was du durch die Rente dir leisten kannst. Tu das. Wenn du noch eine Aufgabe in deinem Leben siehst, dann verwirkliche die. Wenn du keine siehst, dann such dir bitte eine, weil wenn du wirklich alt werden willst, und alt werden ist die einzige Möglichkeit, lange zu leben, das müssen wir einfach mal so sehen, sorge bitte dafür, dass du sinnvoll alt wirst. Am schlimmsten, ich weiß noch so aus meinen Kindertagen, wir hatten im Saarland seine immer, egal ob das Rentner oder Pensionäre waren, das waren alles Pensionäre, die haben sich morgens getroffen, sind einmal durch den Wald gelaufen, mit den Stöcken, obwohl sie die eigentlich nicht gebraucht hätten, und waren dann zum Mittagessen wieder zu Hause und haben dann Mittagsschläfchen gehalten und haben eigentlich nichts mehr gemacht. Und diese Menschen sind auch keine 70 geworden, weil sie hatten keine Aufgaben mehr. Die waren überflüssig. Und das waren im Saarland alles Bergleute und Leute, die in Stahlwerken gearbeitet haben zu der Zeit, als ich Kind war. Die sind nicht mit 60, 65 in Rente gegangen, sondern teilweise schon mit Mitte 50, weil sie einfach kaputt waren. Aber die haben dann auch nicht die Möglichkeiten gehabt, wie es heute gibt, mit Internet, mit allen möglichen Dingen, mit Seniorenstudium und was es da so alles gibt. Und ich kann dir nur raten, mach dein Leben weiterhin sinnvoll. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als nur auf der Couch zu sitzen und zu warten, bis man eingesagt wird. Ob das dann in 20 oder 30 Jahren ist, ist egal. Aber wichtig ist, diese Zeit bis zum Einsagen sinnvoll zu füllen, weil wenn du dann auf dem Sterbebett liegst, wird dein Leben an dir vorbeiziehen und du wirst ein Resümee ziehen. Und wenn dieses Resümee heißt, ja, bis zur Rente habe ich gearbeitet und dann habe ich da rumgelegen, dann wirst du nicht glücklich sein in den letzten Stunden deines Lebens. Und wann die kommen, wissen wir nicht. Es kann morgen sein. Deshalb sorge dafür, dass du ein positives Fazit ziehen kannst.
Sehr schön. Und wofür steht Ikigai? Ich wollte das vorher fragen, aber die Frage mit dem Rentner war jetzt einfach
Ja.
passender. Wofür steht Ikigai? Kannst du uns kurz auf die Reise nehmen damit?
Ja, Ikigai ist auf der Halbinsel oder so Okinawa in Japan entstanden. Das ist eine Lebensart, wo sich jeder ein Ziel oder Ikigai heißt wörtlich oder ziemlich wörtlich übersetzt Wert des Lebens. Das ist die Idee dahinter. Ich habe etwas mir als Ziel gesetzt für mein Leben und ich habe mir eine Aufgabe gegeben für mein Leben, das mich morgens, wenn ich aufwache, freudig aus dem Bett springen lässt. Aber das ist nicht alleine. Es sind auch verschiedene Aufgaben, die zusätzlich zu den vier großen, ich tue das, was ich liebe, ich tue das, was ich der Welt geben kann, ich tue das, wofür ich eventuell auch bezahlt werden kann und ich tue das, was ich besonders gut kann. Das sind die vier großen Kreise und diese geben diese Schnittmenge Ikigai. Aber das sind auch die Dinge, ich lebe mit Menschen in einer Gemeinschaft zusammen, ich unterstütze und werde unterstützt aus der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft. Ich esse mich zum Beispiel, bei Ikigai ist der Plan, ich esse mich nur zu 80% satt. Das führt dann dazu, dass ich insgesamt ein sehr, sehr gesundes Leben, ich bin aktiv, ich achte auf die Umwelt, ich achte auf die Welt, auf die Natur, ich achte und beachte die Natur. Und all diese Dinge sind so unter diesem großen Deckmantel Ikigai. Die meisten sehen nur diese vier Kreise, aber es ist viel, viel mehr. Es ist eine Lebenseinstellung, in denen ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es auch anderen gut geht.
Ja, und
Ja.
wenn du, Entschuldigung.
Ja, nee, war.
Achso. Und wenn du mit Menschen arbeitest, in diesen, also ob es dieser Bereich ist oder du hast ja auch andere Trainingskommunikation zum Beispiel, gibt es ja sehr, sehr oft die Situation, dass die Erfolge, die sie sich setzen, die Ziele nicht erreicht werden können. Wie gehst du damit um, wenn ein Ziel nicht erfolgt, beziehungsweise wenn deine Kunden nicht das schaffen, was sie schaffen wollen und dann ganz betrübt zu dir kommen und sagen, Klaus, was mache ich denn jetzt?
Also zum einen, wer bei mir einen Kurs bucht, der hat die Garantie, der schafft das Ziel, das er will. Wenn er es nicht in dem Zeitpunkt schafft, für das er zahlt, bleibt er bei mir so lange drin, bis er es geschafft hat. Und wenn das bis zum Lebensende ist, das ist mir egal. Weil ich habe diesen Ehrgeiz, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Ziele erreichen. Das ist das Erste. Das ist einfach nur mal die Garantie, die ich gebe. Aber natürlich kommt dann einer, der ist betrübt und sagt, Mensch, ich habe da alles versucht und es hat da nicht funktioniert und da nicht funktioniert. Und dann gehe ich mit ihm tatsächlich hin und schaue genau hin, warum hat was nicht funktioniert? Wo können wir was ändern? Wo können wir was verbessern, dass zumindest geringe Fortschritte entstehen? Weil es ist ja nicht so, dass wir heute mit irgendwas anfangen und morgen haben wir das tolle Ergebnis, sondern wir müssen Schritt für Schritt für Schritt gehen, um irgendwann an den Punkt zu kommen. Irgendwann ist genau das Problem, das machen viele Menschen, ich will das irgendwann und da fängt es schon an, ich muss mir einen genauen Termin setzen. Wenn ich nicht sage, ich mache das bis dann und dann, bis zu dem und dem Tag, dann schiebe ich es immer ein bisschen vor mir her, weil es ist ja keine Notwendigkeit da, es ist ja kein Zwang da. Aber ich suche immer dann, ja, A, den Grund, den wir tun können, damit es besser wird. Ich bin ja so ein Mensch, der wenig an gescheiterten Sachen redet, sondern ich gucke dann immer, was sind die Lösungen? Wo muss ich hin? Nicht, wo komme ich her, sondern wo muss ich hin? Um dann aber auch einen klaren Termin zu setzen. Das ist etwas, wo ich wirklich sage, mein erster Mentor, erzähle ich immer gerne, war mein Vater. Der hat mich dazu gebracht, der hat als Kind dafür gesorgt, dass ich beidhändig werde, dass ich mit beiden Händen gleichmäßig arbeiten kann. Weil er einfach gesagt hat, manchmal wird die eine Körperhälfte müde, dann musst du mit der anderen weitermachen können. Und genau diese Dinge, und ich werde nie, ich habe das. Zufälligerweise habe ich das heute Mittag noch beim Mittagessen in der Runde erzählt. Ich war ein sehr, sehr aggressiver junger Mensch und bin auch sehr aggressiv und total mit mir selber umgegangen. Ich habe aktiv Tischtennis gespielt und wenn ich im Tischtennis einen Satz verloren habe, habe ich mit mir geschimpft. Das bin ich so doof, wie kann man sich so blöd anstellen? Mensch, was bist du, ein Depp? Und so weiter und so fort. Und in der Jugend hat mein Vater uns häufig zu Auswärtsspielen gefahren. Und ich werde das nie vergessen. Es war in St. Wendel und ich weiß auch noch, gegen wen ich gespielt habe. Ich habe den ersten Satz klar gewonnen und den zweiten Satz genauso klar verloren und habe mit mir geschimpft und habe da rumgeflucht. Und dann kam auf einmal die Stimme meines Vaters ganz laut und er hat meine beiden Vornamen benutzt und dann wusste ich immer, was es bedeutet hat. Jetzt habe acht Stellung, Klaus Jürgen. Und dann bin ich zu ihm in die Ecke in der Halle und dann hat er gesagt, sag mal, er hat gar nicht auf mich reflektiert. Sag mal, dein Freund Peter, der hatte eben auch den ersten Satz gewonnen, den zweiten verloren. Da bist du hingegangen und hast ihm gesagt, spiel jetzt so, mach das und diese Dinge und dann wirst du diesen Satz gewinnen. Er hat das Spiel tatsächlich dann auch gewonnen. Warum hast du den eigentlich nicht so beschimpft, wie du dich mit dir selbst redest? Warum hast du nicht zu dem auch Arschloch gesagt? Warum hast du nicht zu dem gesagt, du bist ein Oberdepp? Ich sage, Vater, das ist doch mein Freund, mit dem kann ich doch nicht so reden. Und dann guckt er mich an und sagte, aber mit dir kannst du so reden oder wie? Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und seitdem habe ich nie mehr so mit mir geredet. Ich habe also nie mehr etwas Negatives über mich selber gesagt, sondern ich habe immer nur dafür gesorgt, wie kann ich ein Problem lösen? Und nicht beschimpft, weil ich in diese Problemlage gekommen bin. Und deshalb sage ich immer, mein Vater war mein erster Mentor, weil er so ein weiser, kluger Mann.
Ja, schön. Schöne
Und auch
Geschichte.
das ist ja dann Erfolg, wenn man jemanden allein mit diesen, aber mit dir kannst du so reden, Worten auf einen neuen, positiveren Weg schickt.
Und bist ja auch Kommunikationscoach. Hat es sich darauf auch aufgebaut, dass du gesagt hast, die Menschen sprechen einfach viel zu schlecht mit sich selbst und die Kommunikation ist alles? War das auch so ein Grund?
Das war mit ein Auslöser dafür, auch dafür zu sorgen, dass wir viele, viele Dinge halt auch positiv ausdrücken. Also es ist ja nicht nur das positive Denken, alles ist gut, alles ist schön, sondern es fängt ja damit an, dass wir viele Dinge, die wir für gut halten, doppelt verneinen, indem wir sagen, das ist nicht schlecht. Also eine doppelte Negation, anstatt zu sagen, das ist gut, das Essen schmeckt nicht schlecht. Und unser Gehirn und das Universum kennt das Wort nicht nicht. Das heißt, wenn ich etwas mit nicht verneine, was kommt ins Gedächtnis? Wir können das einfache Beispiel machen. Denke mal bitte nicht an einen rosa Elefanten. Was für ein Bild hast du im Kopf? Ein rosa Elefant ist kein Bild, das geht nicht. Du hast den rosa Elefanten im Kopf. Und aus dem Grunde lehre ich normalerweise immer zuerst und lerne ich auch immer zuerst und da arbeite ich mein Leben lang dran. Es funktioniert auch bei mir nicht durchgehend. Auch manchmal komme ich immer selbst in diese doppelte Negation, um etwas positiv auszudrücken. Und dann denke ich, ja, Klaus, jetzt bist du wieder das leuchtende Beispiel von dem, was du eigentlich nicht willst. Aber das zu erkennen, das ist schon der erste Schritt zur Positivität, dass man auch positiv redet. Egal wie ich sagte, die Woche, wir haben ein Fußballspiel geguckt, da war der Reporter, der hat gesagt, die Flanke war nicht schlecht, der Pass war nicht schlecht, der Pass hat, und dann habe ich gesagt, jetzt guck mal, wie der redet. Was denken die Leute draußen? Und habe mich auf ihn konzentriert. Ob du es glaubst oder nicht, Frank, er hat nach einer Viertelstunde keine doppelten Negationen mehr gebracht, sondern er hat alles nur noch positiv ausgedrückt. Weil
Krass.
ich habe ihm gesendet, ey Junge, du redest hier Mist. Und er hat es geändert. Dann hat Gabi gesagt, ja, mittlerweile kann er es, hast du gute Arbeit geleistet. Auch das sind Erfolge, dieses Gefühl zu vermitteln. Und auch über die Entfernung hinweg das Gefühl zu vermitteln, du darfst etwas ändern, du darfst dich verbessern. Das ist ja nicht, dass ich jetzt sagen will, er hat das alles nur schlecht gemacht, sondern er hat es schlecht geredet, obwohl er es eigentlich gut gemeint hat. Und das ist in der Kommunikation einer der wichtigsten Punkte und auch in der Kommunikation, ist mein Vater mein großer Mentor, weil ich tendiere dazu zu sagen, das Wichtigste in der Kommunikation ist das Zuhören, und zwar das Zuhören, um zu verstehen. Wir kennen das alle, die meisten Menschen oder häufig ist es so, wir erzählen etwas, erklären etwas und an irgendeinem Punkt siehst du in den Augen des anderen, jetzt ist er weg. Jetzt hört er dir nicht mehr zu, sondern jetzt überlegt er dir an der Antwort. Der hört zu, um zu antworten. Aber die große Kunst in der Kommunikation ist, zuzuhören, um zu verstehen. Und als ich so ein kleiner Junge war und ich war immer schon sehr redselig, ich habe immer weitschweifig erzählt, stand ich vor meinem Vater und habe erzählt und geredet und mein Vater stand über mir und hat so die Lippen bewegt. Und erst sehr, sehr viel später ist mir bewusst geworden, was er da gemacht hat. Der hat jedes Wort wiederholt, dass ich gesagt habe, damit er versteht, was dieser kleine Knirps von ihm will. Und das sind diese Dinge, die dürfen wir erkennen. er uns wirklich unterstützt, wie er uns unterstützt und was wir tun dürfen.
Und Klaus, wir sind ja, du hast ja jetzt vor kurzem ein neues Leben, wenn man so will, bekommen. Und wenn wir uns in 2 Jahren widersprechen, ich gehe mal davon aus, dass wir uns vorher wiedersehen, aber ne, 2 Jahre, sagen wir mal 2 Jahre. Wo bist du dann? Was machst du dann? Wer bist du dann? Worüber können wir dann sprechen? Gibt es da was Neues? Wie sieht Klaus Welt in 2 Jahren aus?
Also ich gehe davon aus, mein Ziel ist es in 2 Jahren, ich bin jetzt noch übergewichtig, mein Ziel ist es in 2 Jahren 15 Kilo abgenommen zu haben, insgesamt, und zwar nach und nach und in erster Linie durch ein klein wenig Umstellung der Ernährung, aber überwiegend durch entsprechende Bewegung. Wie gesagt, ich laufe heute 11.000 Schritte am Tag, vor 4 Wochen waren es noch 8.000. Und das steigere ich sukzessive. Und jetzt, wo ich Rentner bin, habe ich ja Zeit dazu. Und das ist das eine. Es wird nach wie vor Ikigai geben. Und ich habe auch gerade, was Kommunikation anbelangt, die ein oder andere Idee im Hinterkopf, die ich noch verwirklichen will, wo ich Kurse machen will, wo ich speziell einen Kurs über das richtige Zuhören machen will. Gar nicht über Reden, über auf der Bühne stehen und performen, sondern wie höre ich denn so zu, dass ich aus dem, was ich verstehe, den Erfolg kreiere. Und das ist noch so ein Ding, das ich unbedingt machen will. Und das Zweite ist, es gibt in der Uni Duisburg-Essen einen Kurs über nonverbale Kommunikation. Ein Studiengang, der jetzt ab Herbst geplant zumindest als Fernstudium möglich ist. Und da werde ich mich einschreiben und werde dieses Studium machen.
Wow,
Weil
das heißt, dann sehen wir uns in 3 Jahren wieder, wenn du Bachelor bist.
ja, ich weiß nicht unbedingt, ob ich einen Abschluss machen will oder ob ich es nur als Seniorenstudium mache. Wo du dann ja auch keinen Bachelor bekommst oder so, aber und es nur halt nur in Anführungszeichen machen, um es in meine Trainings, in meine Coachings zu intervenieren. Aber ich werde in 2 Jahren immer noch Coach und Trainer sein.
Super, dann freue ich mich schon auf jeden Fall aufs nächste Interview.
Ja.
Um Klaus kennenzulernen, ich habe die Shownotes und die wichtigen Daten von Klaus hinterlegt. Das heißt also, ihr könnt dann dort draufklicken und mit Klaus kommunizieren. Lernt ihn auf jeden Fall kennen. Ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Nicht nur, weil er hier so rüberkommt. Ich kenne ihn auch persönlich und live. Von daher, Klaus, ich danke dir herzlich, dass du da warst. Kannst du
Gerne.
uns abschließend noch so 2, 3 Tipps mitgeben fürs Wochenende, weil der Podcast geht immer donnerstags online und das Wochenende steht dann immer bevor. Das heißt, hast du da noch 3 Tipps oder so für unsere Zuschauer und Zuhörer?
Ja, also Tipps fürs Leben sind immer Tipps. Sorge dafür, dass es dir selber gut geht. Wenn du dich fragst, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dann sollte die Antwort sein, du selbst. Denn das, was ich eben gesagt habe, was die Menschen auf Okinawa machen, nur wenn sie selber dafür sorgen, dass es ihnen wirklich gut geht, dass sie sich selbst lieben, dann können sie Liebe geben und Liebe weitergeben. Und das ist für mich einer der Grundsätze meines Lebens, dass ich, ohne dass ich egoistisch, narzisstisch oder sonst was bin, der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Und der zweite, der ist nicht von mir, der ist vom Dalai Lama. Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein.
Hervorragend. Herzlichen Dank. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Klaus, danke dir. Weiterhin alles Gute. Ganz, ganz viel
Danke.
Erfolg, Spaß und Freude, die du sowieso hast. Aber ich gebe dir weiterhin das mit. Und ja, herzlichen Dank, dass du dabei warst und den Zuschauern. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, ein Like und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.
Tschüss, und ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Frank, dass ich dabei sein durfte.
Und das war's dann leider auch schon wieder. Unsere heutige Episode ist jetzt zu Ende. Wenn es dir gefallen hat und du für dich was mitnehmen kannst, dann hinterlasse doch bitte ein Like oder schreib mir in die Kommentare und empfehle den Podcast weiter, denn so kann unsere Community gemeinsam wachsen und diese Impulse weitergeben. Ich wünsche dir für den heutigen Tag noch ganz, ganz viel Freude, ganz viel Kraft und Power und freue mich, dich dann nächste Woche Donnerstag wieder hier im Podcast zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute, tschüss, dein Frank.